In der Organisation arbeiten so viele Experten und Expertinnen, so viel Know-how. Das Know-how gilt es zu bergen und beteiligen zu lassen. Und ich erlebe häufig, dass das die halbe Miete schon bereits ist. Das Know-how zu nutzen, das ich in der Firma habe, die begeisterten Mitarbeiter zu nutzen, zu sagen, hey, du wolltest, du willst, du kannst, lass uns gemeinsam überlegen.
Modern Work to Go. Dein Level Up für die Arbeitswelt von morgen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist immer euer Florian und auch heute suchen wir wieder den heiligen Gral, wie moderne Arbeit besser gestaltet werden kann. Wir sind ja alle geprägt durch die letzten 2 Jahre. Es hat sich sehr viel verändert in den Organisationen. Wir haben sehr viele Transformationen hinter uns oder wir befinden uns in einer. Ich glaube, es gibt keine Organisation, die sich nicht durch eine Transformation bewegt hat oder in einer riesigen Transformation über mehrere Jahre feststeckt oder vielleicht auch gerade drin verharrt. Und wie wir da ein bisschen gegensteuern können, was wir da tun können, was so eine Transformation ausmacht und wie wir vor allem diesen Wandel, der da stattfindet, egal ob selbstgemacht oder von außen eingeprägt, ein bisschen besser gestalten können und vor allem auch ein bisschen menschlicher gestalten können. Dazu habe ich heute den Raphael dabei und der wird uns heute einmal zeigen, wie man den Wandel aktiv gestalten kann. Und dazu herzlich willkommen.
Hallo, vielen lieben Dank, dass ich heute da sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Was machst du? Wo kommst du her?
Ich bin Unternehmensberater. Ich arbeite schon seit etlichen Jahren in der Branche. Ich unterstütze Organisationen in Veränderungsprozessen. Dabei liegt mein Fokus bei Strategie, Führungskräfteentwicklung und Innovation. Wie bin ich dazu gekommen? Ich bin Organisationssoziologe, das heißt, ich habe auch in Soziologie promoviert und das hat mich schon immer interessiert, was so Strukturen und Menschen verknüpft und wie wir sie am besten beides fördern, einen Rahmen setzen, die Basis bauen, damit beides funktioniert, Menschen zufrieden sind und Leistung bringen können und wollen, aber eben auch die Strukturen der Organisation dazu passt.
Das ist, glaube ich, eine Frage, die gerne jeder beantwortet haben möchte. Mal gucken, ob du da heute diese Frage ein bisschen näher oder die Antwort ein bisschen näher bringen kannst. Erstmal an dich die Standardfrage des Podcasts. Was gibt denn die Energie bei der Arbeit?
Mich begeistert es, wenn Kunden in den Driver's Seat kommen und Schritt für Schritt ihre Lösungen selber bauen und ihre Erfolge einfahren. Das finde ich großartig. Das ist ziemlich cool.
Da sind wir wieder bei dem Wie das Ganze funktioniert. Lass uns nochmal so ein bisschen zu deiner Ausgangsposition zurückkommen. Soziologie-Thema, wie können Strukturen in Organisationen gestaltet sein? Jetzt kommt der Wandel, die Thema Transformation ja häufig genau in diesem Bereich auch zu tragen. Dinge zu restrukturieren, Teams anders aufzustellen, mal mehr dezentrale, mal zentrale Teams zu bauen, andere Arbeitsweisen einzuführen, völlig neue Dinge auch zu bauen, das Büro vielleicht auch umzuorganisieren, crossfunktionalere Teams zu schaffen. Erzähl mal so ein bisschen was du vor allem die letzten Jahre auch kennengelernt hast, was sich da so bewegt hat und so was sich so typischerweise auch bewahrheitet hat.
Ich habe den Eindruck, dass wir immer im Spannungsverhältnis zwei Aspekte sind, was gerade en vogue ist und vielleicht was funktioniert. Und das, was funktioniert, muss nicht modern sein, das muss gar nicht hip sein, das muss auch nicht toll klingen. Aber es kommt, das wirkt so für mich, immer mal wieder eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. So wirkt es vermeintlich. Das muss es gar nicht sein. Was die letzten Jahre ja passiert ist, die letzten 20 Jahre, ist zum Beispiel der agile Hype oder psychologische Sicherheit war ganz lange en vogue. Remote-Arbeit wurde dann durch Corona natürlich sehr zentral. Ist das alles, was wir brauchen, ist, glaube ich, die viel wichtigere Frage. Oder was benötigen wir, ist die viel wichtigere Frage, um wirklich erfolgreich zu sein als Organisation und gut funktionieren zu können. Und funktionieren hat sowas Kühles, finde ich, das entmenschlicht. Aber funktionieren heißt ja natürlich, im Sinne eines Menschen auch glücklich zu sein. Auch da sein zu wollen. Also nicht nur hinzugehen, die Stempeluhr zu bedienen und dann seinen Geist auszuschalten und zu hoffen, dass die Zeit vorbei ist, sondern eben auch gerne da zu sein und gerne sich einbringen zu können. Und da sind wir auf einer ganz anderen Stelle. Da sind wir eben nicht mehr an dem Punkt, was ist gerade hip, was ist en vogue, will ich das auch als Organisation ausprobieren, sondern ich stelle mir vielmehr die Frage, was bringt mir das? Was ist der Nutzen? Will ich das vertesten? Und was benötigen eigentlich Organisationen, meine Mitarbeiter, meine Abteilungen, meine Standorte, um miteinander unser übergeordnetes Ziel zu erreichen? Und dann wird das Vage plötzlich meines Erachtens viel, viel klarer. Wir brauchen gute Ziele, gute Strukturen, klare Mitarbeit, Führungskräfte, die leiten, fördern und fordern. Und plötzlich werden diese kleinen Bausteine nicht mehr Luft in Tüten und etwas völlig schwer zu fassendes, sondern etwas Konkretes, an denen sich arbeiten lässt.
Jetzt klang es am Anfang fast schon so ein bisschen so wie Remote Work, agile Arbeitsmethodiken, dass du es fast schon so ein bisschen verteufelst und sagst so, braucht man eigentlich gar nicht. Aber du hast am Ende jetzt gerade was ganz Wichtiges und Spannendes gesagt, indem du meintest, bringt mir das etwas? Was kann meine Arbeit denn wirklich verbessern und wofür brauche ich das? Und da muss man wahrscheinlich, und das ist, glaube ich, auch ein großes Hauptproblem oder ein Kern vieler Transformationen die letzten Jahre, dass man sich leiten lassen hat von Trends oder Dinge, die andere machen und zu sagen, ja, ich muss jetzt auch, ich nenne es einfach mal fiktiv, Hybrid Work machen, weil das machen ja jetzt irgendwie alle und so weiter. Oder ich muss jetzt auch agil sein, weil das war jetzt irgendwie gerade mal ein Trendthema. Was ja erstmal per se gar nicht schlecht ist. Also agiler zu sein ist, glaube ich, per se eine sehr, sehr gute Sache. Und Hybrid Work in der heutigen Zeit anzubieten, wahrscheinlich auch alternativlos. Also da muss man sich wahrscheinlich mit auseinandersetzen. Aber die Frage ist ja immer, was bringt mir das in meiner einzelnen Konstellation? Und ich glaube, diese Frage, die wurde sehr häufig beim Start des Wandels gar nicht beantwortet. Ist das so der Knackpunkt, der erste Punkt, wo ich praktisch den ersten Fehler machen kann?
Absolut. Ich gehe da absolut mit und sehe das genauso, wie du es eben beschreibst. Das ist, als würden wir sagen, lass uns Sport treiben, Florian. Wir beide wollen Sport treiben. Grundsätzlich ist das sehr, sehr gut. Wir sind fitter, wir sind mobiler, wir altern besser. Aber nicht jede Sportart ist für jede Person geeignet. Und darauf dürfen wir achten. Wie sieht es mit deinem Knie aus? Wie sieht es mit meinem Rücken aus? Haben wir überhaupt Spaß an Tennis oder können wir überhaupt Skifahren? Und so handelt es sich eben auch oder so geht es auch mit Organisationen. Natürlich ist heutzutage Remote Work nicht mehr wegzudenken, aber funktioniert es in jeder Abteilung? Und wenn ja, was müssen wir tun, damit es funktioniert? Und das ist die zentrale Frage, die aus diesen gehypten Buzzwords tatsächlich Mehrwert rausholen kann. Nämlich die konkrete Anschlussfähigkeit an die eigene Organisation sicherzustellen.
Glaubst du, es gibt einen Grund, warum sich diese Frage zu wenige stellen? Ist es so ein bisschen so, wir laufen zu blind in irgendwas rein? Oder denken wir, dass der Druck von außen, also bleiben wir beim Thema Hybrid Work, das hat ja auch letztlich während der Corona-Zeit ja auch etwas Essentielles gehabt. Ohne Hybrid Work wäre ich sozusagen gar nicht überlebensfähig gewesen als Organisation. Heute hat es so ein Thema Fachkräftemangel und so weiter. Viele Leute sagen, ich werde bei dir nicht mehr arbeiten, wenn ich nicht hybrid arbeiten kann oder allgemein remote arbeiten kann. Das heißt, da ist ja auch ein gewisser Druck von außen da. Das heißt, ich kann mir diese Frage teilweise ja gar nicht stellen, ob ich das möchte oder ob das jetzt gut für mich ist, sondern ich bin so ein bisschen gezwungen. Ist es das, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, ich werde getrieben und deswegen vergesse ich diese Frage oder ignoriere sie oder denke, das ist es jetzt sozusagen? Oder scheue ich mich vielleicht auch so ein bisschen vor den Konsequenzen, wenn ich mir diese Frage stelle, wenn ich diesen Wandel auch anfange zu betreiben? Was glaubst du, warum am Anfang diese Frage nicht so richtig gestellt wird?
Ich glaube, dass es vor allem zwei Stellschrauben sind oder zwei Aspekte, die das leider so ein bisschen konterkarieren oder schwierig machen, sich diese Frage zu stellen. Erstens neigen wir als Menschen dazu, uns an erfolgreichen Firmen, im Regelfall unserer Konkurrenz, wenn sie denn erfolgreich ist, oder an Firmen, die wir kennen, zu orientieren. Ach, das macht Apple, das macht Samsung oder das macht Bosch. Und wir stehen davor und denken uns, ach ja, die arbeiten scheinbar in Form von X, Y oder Z. Dann könnte ich das als Hidden Champion ja auch versuchen. Das ist nur naheliegend, weil keiner den Heiligen Gral hat. Keiner wird den Heiligen Gral haben, aus zwei Gründen. A, weil er sehr individuell bestimmbar ist und andererseits, weil er nur temporär funktioniert. Also Lösungen haben immer nur eine Halbwertszeit, weil alles im Wandel ist. Organisationen sind im Wandel, die Struktur ist im Wandel, Gesetzgebungen etc. Also man sieht sich an, was die anderen tun und hofft, dass entsprechend die guten Lösungen anderer für einen auch funktionieren und nimmt sich dadurch weniger Zeit der Reflexion. Und das ist dann auch der zweite Punkt. Man ist im Regelfall, so erlebe ich viele Organisationen, getrieben vom täglichen Doing, der täglichen Arbeit. Also man arbeitet in einem kompetitiven Umfeld und hat meistens mehr Arbeit als Zeit. Dabei müsste man eigentlich einen Schritt zurücktreten, sich einen kurzen Moment innehalten und überlegen, wieso tun die das so, wie sie das tun, sei es der Mitbewerber oder eben andere Firmen, und was können wir für uns, beispielsweise als Hidden Champion, daraus mitnehmen und wo könnte das bei uns funktionieren, aber wo würde das konträr zu unserer eigenen Firma stehen, zu unseren bestehenden Strukturen, zu unserer Art, wie wir führen, zu unserer Kultur oder eben anderen Aspekten, die wichtig sind.
Dann machen wir es uns natürlich auch ein bisschen einfach, so diese typischen Best Practices. Gib mir mal das Beste aus der Branche, aus der Welt, aus Deutschland, damit ich das einfach eins zu eins kopieren kann und dann eben halt auch erfolgreich mit dieser Methode oder mit diesem Vorgehensmodell am Ende des Tages sein kann. Dass das nicht funktioniert, sollte mittlerweile klar sein, ist aber immer noch ein sehr bewährter Ansatz, vor allem wenn ich gar nicht weiß, in welche Richtung ich mich wirklich bewegen soll, wenn ich gar keine eigenen Ideen kreiere. Da natürlich beim Nachbarn abzugucken und das einfach mal auszuprobieren, ist total verständlich natürlich. Die Frage ist immer nur, was zieht man so wirklich dann daraus? Also kopiert man eins zu eins zu 100% und versucht diesen Erfolg, den der Nachbar hat, zu kopieren und bei sich zu implementieren? Oder schaut man eben genau hin und sagt halt so, okay, was machen die? Was macht die jetzt erfolgreich? Und wie kann ich das auf meine Situation adaptieren? Und das ist etwas, was auch sehr häufig, glaube ich, gar nicht wirklich stattfindet, diese Frage, was davon ist denn das, was bei mir am Ende des Tages funktioniert? Und da wären wir wieder der Frage, warum mache ich das eigentlich?
Ja, dass wir uns natürlich den Wettbewerb ansehen, ist nur logisch. Und dass wir uns an anderen orientieren, auch. Daran liegt überhaupt gar nichts Schlechtes, sondern es ist ein Riesenvorteil, blind durch die Gegend rumzulaufen, das wird keiner wollen. Was großartig wäre es, sich mehr Zeit zu nehmen. Und deswegen unterstütze ich darin auch Organisationen, sich diese Zeit zu nehmen, zu überprüfen, wie wir es andockfähig machen und dann Schritt für Schritt das eben zu skalieren oder in die Breite zu tragen. Und das ist, glaube ich, ein Schlüssel, den ganz viele Organisationen für sich mitnehmen können. Den Fokus auf das Wesentliche zu setzen. Viele Organisationen haben zu viele strategische Ziele, zu viele Initiativen, zu viele OKRs, zu viele Projekte. Und sich da zu reduzieren, zu sagen, was sind wirklich die erfolgstreibenden Faktoren? Wo liegt die Branche, an der wir am meisten verdienen? Was ist die Zukunftsbranche? Weil man nicht auf allen Hochzeiten tanzen kann. Und diese dann zum Teil frei gewordenen Ressourcen lassen sich umso besser an die Organisation ranflanschen und die Organisation verbessern. Denn dafür bleibt immer wenig Zeit. Arbeit an der Organisation, an dem, wer wir sind, wie wir arbeiten wollen, an den Strukturen, an der Effizienz beispielsweise. Und wenn uns das gelingt, wenn wir kontinuierlich an uns arbeiten und nicht periodisch, werden wir zu einer Organisation, die mit der Veränderung gehen kann, leichter. Ich meine, häufig passieren Dinge und wir reagieren darauf, das liegt in der Natur der Sache. Aber wir werden von Veränderungen nicht so stark überrollt. Wieso nicht? Weil wir bereits Ressourcen besitzen, sei es ein kleines Team, Abteilungen oder auch Luft zum Reagieren haben, um auf neue Veränderungen schneller zu reagieren als mit einer Verzögerung von Jahren oder Monaten, die uns dann eben überrollen würden. Ganz plakativ, KI, AI kommt in den Markt. Wir haben aber so viele Projekte, dass wir uns mit dem Thema gar nicht auseinandersetzen können. Und wir können auch nicht bei aller Liebe sagen, naja, aber jetzt streiche ich ein paar Ressourcen. Dafür laufen die Projekte, dafür habe ich Commitments, dafür habe ich Verträge. So schön das klingt, so schön ich das in diesem Podcast gehört habe, so sehr funktioniert das nicht. Lass uns mal die Kirche im Dorf lassen. Also muss ich diese Projekte natürlich abschließen. Ich bin davon abhängig, Gehälter müssen gezahlt werden. Also verschiebt sich das Thema der KI und beliebig Menschen einzustellen, funktioniert auch nicht. Und so verschiebt sich das Thema, entwickelt sich weiter und dann ist natürlich die Anschlussfähigkeit an die bestehende Organisation schwieriger. Was man da dann für sich mitnehmen kann, ist diese Anschlussfähigkeit besser herzustellen, um zukünftige Themen schneller zu implementieren und inkorporieren.
Das musst du, glaube ich, nochmal im Detail erklären, weil ich glaube, da steckt ein sehr, sehr großer Kern drin. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, ich habe ja meine Kerntätigkeit, ich arbeite für Kunden, also für irgendjemanden, irgendjemand wird mich am Ende des Tages bezahlen wollen. Und dafür muss ich externe Stunden in irgendeiner Form erbringen, egal ob ich da jetzt ein Produkt entwickle oder Dienstleistungen, irgendeinen Service erbringe. Und da sollte natürlich auch ein Kern meiner Zeit reinfließen, damit ich am Ende des Tages, wie du schon sagtest, Geld verdienen kann, um auch meine Gehälter zu zahlen. Und sehr häufig entwickeln sich da ja dann auch so, umso größer eine Organisation wird, ja auch so zwei Lager. Die, die diese Dienstleistungen erbringen oder die, die produktiv am Kunden arbeiten können und die, die produktiv an der Organisation arbeiten, also intern arbeiten. Und wenn da natürlich so ein, also in der Regel ist es so, dass die Leute, die extern arbeiten, immer extern arbeiten wollen, weil sie ja die Kohle auch anschaffen müssen. Und die, die eingestellt wurden, nur um intern zu arbeiten, natürlich immer versuchen, die Organisation in irgendeiner Form zu optimieren oder da Dinge zu verändern. So, und die einen haben gar keine Zeit dafür, die anderen haben den Auftrag dafür und in der Regel kommt es da gar nicht für, zu einem Miteinander so wirklich, weil eben diese Atempausen gar nicht da sind, dass man gemeinschaftlich überlegen kann, wie will ich sein. An sich selbst zu arbeiten, ist halt immer auch am schwierigsten am Ende des Tages, oder?
Es ist, glaube ich, das, was wir am leichtesten von uns wegschieben. Ich glaube auch, dass es viel, viel leichter ist, andere zu unterstützen, beispielsweise im Freundeskreis, das gleiche Thema anzugehen, das man selbst angehen möchte, aber es nie tut. Der Sonntagslauf, das neue Hobby oder dergleichen. Weil man eben getrieben ist von den Aufgaben, die man hat, der Verantwortung, die man trägt. Und in dem bisschen Luft, das man hat, will man dann noch entspannen und überlegt sich, naja, jetzt abends um 20 Uhr bei der Kälte nochmal joggen zu gehen. Ich weiß nicht, vielleicht morgen. Und das ist so menschlich und das ist nachvollziehbar und das kostet Energie. Und dann darf man einfach überlegen, okay, wie erleichtere ich es mir? Das ist völlig okay, dass es so ist. Was kann ich tun, damit ich vielleicht doch mal joggen gehe? Und dann lege ich mir die Laufschuhe vors Bett. Klingt albern, ich habe es dreimal gelesen. Das klingt irgendwie wie ein neumodischer Tipp, den ich aus irgendeiner Sportzeitschrift gelesen habe, aber ich versuch's doch mal. Und dann lege ich mir doch die Sportschuhe vor das Bett und wach auf, sehe sie und denke mir, sieht albern aus, ein bisschen Fremdschämen ist dabei, aber ich ziehe sie doch an und es ist doch leichter loszulaufen. Und ja, ich glaube, genau das ist es. Also ein bisschen über den eigenen Schatten springen, das gehört dazu. Aber ja, es ist natürlich schwierig und es kostet Energie und es sind neue Verhaltensweisen.
Und da geht es ja dann um diesen Wandel. Es gibt die Theorie, dass ein wirklicher Wandel eigentlich nur aus zwei Gründen passieren kann. Das eine ist, und das ist, glaube ich, die kleinere Menge an Personen, wo das dann passiert, wenn die Vision, also das Ziel, was ich erreichen möchte, zum Beispiel, ich will mal einen Marathon laufen können und ich glaube fest daran, dass ich das einmal in meinem Leben schaffe, dann habe ich eine unfassbar hohe Vision. Ich habe eine große Vision, etwas, was ich erreichen möchte. Und dem würde ich sozusagen alles unterstellen. Und dann habe ich auch Bock, die Veränderung voranzutreiben. Nämlich, indem ich dann morgens halt auch öfters joggen gehe und da meine Ernährung nach ausrichte, meinen Trainingsplan nach ausrichte und so weiter. Weil die Vision da ist. Oder der andere Grund ist, der Schmerz ist unfassbar hoch. Der Arzt sagt mir jetzt zum 10. Mal, das Knie macht nicht mehr mit, ich muss abnehmen. Oder keine Ahnung, wenn ich jetzt nicht demnächst anfange zu joggen, dann muss, keine Ahnung, der Arzt irgendwas machen. Das heißt, da kommt irgendwann ein großer Schmerzfaktor und dann sehe ich mich sozusagen gezwungen, auch wenn ich vielleicht gar nicht möchte, dann diesen Wandel voranzutreiben. Und alles, was so in der Mitte dazwischen ist, also Vision ist nicht groß genug, Schmerz ist nicht groß genug, da ist es alles so ein bisschen so optional. Ich kann das dann machen, wenn ich den inneren Schweinehund überwinde, aber wenn ich es nicht mache, dann passiert halt auch nicht so viel. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen so dieser Vakuumraum, der in der Mitte existiert, wo sich auch, glaube ich, sehr viele Menschen innerhalb eines Wandels dann auch befinden und dann auch nicht so richtig vorkommen, weil es gibt weder das eine noch das andere, diesen einen der beiden Treiber fehlt irgendwie so. Es gibt nicht diese krasse Vision, warum machen wir das jetzt eigentlich? Was habe ich denn jetzt Positives davon? Oder welcher Schmerz verschwindet denn eigentlich, wenn ich mich jetzt dann endlich mal wandeln würde? Ist das so ein Kernelement, was du auch siehst oder würdest du das anders sehen?
Ich finde die Unterteilung ganz griffig. Also weg von ist das, was, so wie ich das immer frame, ist das eine weg von Motivation oder eine hinzu Motivation. Ich will weg vom Schlechten oder hin zu einem Bild, einer Vision, zu etwas Besserem. Was ich schwierig bei der weg von Motivation finde, ist, es genügt viel schneller, damit zufrieden zu sein. Also Es mag am Lagerfeuer zu heiß sein, aber bereits 40 Zentimeter weiter könnte es genügen. Es ist aber vielleicht noch nicht der richtige Platz für mich, aber es genügt, um sich nicht weiter zu bewegen. Wir möchten zwar effektiv und erfolgreich sein und sollten dafür mehr Kommunikation fördern, aber ein einmaliger Workshop hat zumindest die schlechte Stimmung schon mal geändert. Ja. Und deswegen finde ich diese Weg-von-Motivation, die ist naheliegend. Wir wollen den Schmerz erstmal besiegen oder über eine bestimmte Hürde hinaus. Sie trägt aber häufig gar nicht so weit.
Du reduzierst sozusagen den Schmerz, ja. Du reduzierst ihn so, dass er nicht mehr groß genug ist, um sich dann weit in diesem Vakuum in der Mitte zu landen, um dann zu sagen, jetzt muss ich ja eigentlich nicht mehr.
Genau. Das sind sie die 10, 15 Minuten, die ich 3 Wochen lang dann doch meine Bauchmuskeln trainiere oder meine Rückenmuskulatur trainiere und dann doch keine Schmerzen mit dem Bandscheibenvorfall habe. Aber der gefestigte Core, um zu sagen, ich spüre wirklich, wie mein Körper viel mehr Halt hat, das ist es noch nicht. Das würde hin zu Motivation zu sagen, ich möchte hin. Und da wird es haarig. Da brauche ich eben mehr Ausdauer, mehr Rahmenbedingungen, eine stabile Handlungsweise, die mich dorthin führt. Mit Blick auf Organisation, mit Blick auf Veränderung sind das für mich 4 Kernfragen, die ich mir eigentlich stellen muss. Und die zentrale Frage, die sich eine Organisation häufig stellt, ist, wie erreiche ich meine Ziele am effektivsten? Was für Tools benötige ich dafür? Welche Technik ist die geeignetste? Und ich glaube, diese Frage kommt häufig verfrüht, also sie ist an der falschen Stelle. Und es ist tatsächlich auch eigentlich die falsche Frage. Wir müssten an einer anderen Stelle anfangen und andere Fragen vorab klären, die viel wichtiger sind, um dieses Ziel dann zu erreichen. Und es beginnt mit der Frage, wer bin ich? Wer bin ich entweder als Person, wenn wir dieses Beispiel haben von der Sportlichkeit oder dem gesunden Lebensstil? Wer bin ich, Florian Schneider? Wer bin ich, Rafael Kaspczak? Oder wer bin ich als Organisation? Und auf einer Organisationsebene ist das relativ klar. Was für Ziele habe ich? Was für Strukturen habe ich? Welche Abteilungen? Also bin ich jetzt nur national? Arbeite ich remote? Arbeite ich international? Mit welchen Gütern arbeite ich? Welche Kunden habe ich? Was sind so meine Probleme? Wie ist meine Kultur? Fördere ich Überstunden? Ist Leistung, Leistung über Leistung über Leistung das, was hier wichtig ist? Oder wenn ich ein gutes Miteinander, bei dem natürlich auch Ergebnisse zählen, aber es ist doch ein Unterschied, ob wir in einer leistungsgetriebenen Firma sind, in denen Sonntagsarbeit dazugehört und man das bitte erst gar nicht in Frage stellt, dass wir am Sonntag arbeiten und ich kostenfrei mit der Taxe zur Firma fahren darf, alles schon erlebt, oder ob es heißt, Work-Life-Balance ist mir wichtig, ich möchte, dass hier Mitarbeiter nicht ausbrennen. Also wer bin ich, steuert ja viel, viel stärker, nämlich die aktuelle Arbeitsweise. Wer bin ich als Florian, steuert ja auch, kriege ich das überhaupt hin mit den Abendslaufen oder kriege ich das nur morgens hin? Mag der gleiche Schweinehund sein, den ich überwinden muss. Aber wenn ich abends noch andere Verpflichtungen habe, kann das ja viel, viel leichter sein, diese morgens, dieses neue Etwas, dieses Hinzu zu etwas anderem vielleicht umzusetzen, wenn ich langfristig planen möchte. Und das wäre die erste Frage, die ich klären müsste, um ein gutes Bild, ein gutes Verständnis von mir oder meiner Organisation zu haben, um das, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich meine Ziele anschlussfähig werden zu lassen, um die Ideen des Marktes mitzunehmen, aber sie so umzusetzen, dass sie bei mir erfolgreich werden.
Das bedeutet auch eigentlich, dass jedes Weg von ein Hinzu braucht, weil sonst sind wir genau in diesem Vakuum, was wir gerade beschrieben haben. Also ein bisschen besser zu machen, ein bisschen zu wandeln, um von diesem Schmerz wegzukommen, ist zwar ganz nett, aber eigentlich muss ich immer daran arbeiten, ein Hinzu am Ende des Tages auch zu bekommen. Und das wird jetzt ganz spannend, weil jetzt will ich von dir nochmal wissen, wie komme ich denn zu einem guten Hinzu und wie kann ich diesen Wandel denn wirklich aktiv gestalten? Also das, was sozusagen dein Daily Business beim Kunden dann auch ist. Wir haben jetzt sozusagen geklärt, ich muss herausfinden, wer ich bin. Jetzt war es relativ einfach, über uns als Einzelperson zu sprechen und über Sport. Eine Organisation ist jetzt ein bisschen komplexer. Da kann ich jetzt nicht immer einfach nur so sagen, okay, ich persönlich als Einzelperson, sondern da geht es ja um die Gemeinschaft. Lass uns das mal so ein bisschen aufzeichnen, skizzieren, wie ich einen Wandel erfolgreich gestalten kann und welche Phasen es dabei gibt. Lass uns bei der Ausgangsfrage ganz am Anfang nochmal anfangen.
Super, gerne. Wenn ich
eine Zielsetzung erreichen möchte, um eben nicht in diesem Mittel stecken zu bleiben, zu sagen, es ist zwar schon besser, aber wir alle sind noch nicht dort, wo wir wollten, lass uns das richtige Ziel erreichen, dann ist es super wichtig, als Organisation zu kennen, wer wir sind, wie wir konkret funktionieren, wie Arbeit bei uns abläuft, wie Entscheidungen bei uns ablaufen, wie Zusammenarbeit funktioniert, wie Kommunikation funktioniert. Aber damit das nicht so luftig bleibt, sehen wir uns das einfach genauer an. Das ist zumindest der erste Schritt, den ich Kunden immer empfehle. Damit bei euch etwas funktioniert, weil ihr euch ja auch an einem Wettbewerb orientiert und erfolgreicher sein wollt und diese ausstechen wollt, müsst ihr aber konkret wissen, wie ihr, was auch immer ihr implementieren wollt, welches Ziel ihr auch immer habt, wie ihr dieses Ziel für euch greifbar macht und den Nutzen der Veränderungen für euch wirklich umsetzt. Sonst bleibt es so im Unklaren und kann nicht wirklich umgesetzt werden. Alles, was ich erreichen möchte, muss ja für mich funktionieren, muss für meine Organisation funktionieren. Also stelle ich mir genau die Fragen, die ich gesagt habe, oder schaue mir die Organisation sehr genau an. Arbeite ich nur auf dem deutschen Markt oder bin ich ein Konzern? Arbeite ich mit anderen Ländern? Gibt es andere Abteilungen, mit denen ich Absprachen haben muss und gemeinsame Entscheidungen treffe? Gibt es eine Strategie, die ganz klar ist und ich runterbrechen kann? Oder gibt es Stakeholder in anderen Ländern, die ihre Strategie mit meiner verzahnen müssen? Wie viele Ressourcen habe ich? Also wie viel Geld habe ich? Wie viele Mitarbeiter habe ich? Welche gesetzlichen Aufgaben unterliege ich oder Regulatoren und Maßnahmen unterliege ich? Und das sind Fragen, die dann viel, viel klarer werden lassen, wo ich wirklich stehe und was ich aktuell auch leisten kann, neben dem, was ich sowieso leisten muss. Und dann wird das nicht so eine Phrasendrescherei, die man manchmal von Unternehmensberatern hört, ja, ihr müsst das einfach nur tun. Ihr müsst es einfach nur machen, sondern dann wird es auch realistisch. Was kann ich leisten? Wie kann ich es umsetzen? Und dann können wir uns die Folgefrage stellen, nämlich nicht nur, wer bin ich, wie funktioniere ich, sondern eben, was will ich erreichen? Denn wenn klar ist, wie ich arbeite, wo die Engpässe stehen, was vielleicht die aktuelle Strategie ist, kann ich mich auf Basis einer guten Ist-Betrachtung fragen, wo will ich hin? Wo will meine Organisation hin? Wo positioniere ich mich im Markt? Wo positioniere ich mich vielleicht auch in Konkurrenz zu anderen? Und dann wird es viel, viel greifbarer. Dann ist es nicht nur Max Mustermann macht etwas, was für mich interessant sein könnte, sondern so wie meine Firma funktioniert, wie der Markt funktioniert, sind das die konkreten Ziele, die für uns Relevanz haben. Wo will ich hin? In Relation, wo ich stehe. Also wenn ich sagen möchte, naja, Remote Work funktioniert doch bei uns wirklich gut. Wir haben sehr gute Entscheidungen. Wir entscheiden schnell, wir entscheiden klar. Das ist fein, da muss ich doch gar nicht an dieser Stellschraube drehen. Aber vielleicht ist es die Strategie, die sich noch nicht runterbricht. Wir sagen, wir haben eine Strategie, wir haben auch Strategie-Sessions oder Prozesse, aber wir haben immer zu wenig Zeit, wir können die nicht wirklich klar ausarbeiten und wir merken zum Jahresende, war dann doch wieder zu viel oder war zu wenig Zeit. Und dann kann ich an dieser Stellschraube drehen. Das fällt mir natürlich leichter, weil ich auch erkenne, wo ich stehe und wo ich hin will. Und dann haben wir den darauf aufbauenden Schritt. Ich weiß also, wo ich als Organisation bin, wie ich funktioniere. Ich weiß, wo ich hin möchte, was meine spezifischen organisationalen Ziele sind. Und dann kann ich mich fragen, bin ich bereit, diesen Weg zu gehen? Nämlich will ich nicht nur weg vom heißen Feuer und will ich nur ein bisschen Sport treiben, sondern will ich Marktleader sein? Will ich High Performance erreichen? Klingt wie ein starkes Buzzword, aber am Ende ist die Frage, wie viel Leistung bin ich bereit zu geben und wie viel Leistung kann ich mir überhaupt leisten? Wie viele Ressourcen habe ich? Was ist realistisch? Denn auch da, lass uns das Buzzword mal nehmen, High Performance. So viele Berater sagen, naja, die High Performance Organisation oder die lernende Organisation ist auch ein schönes anderes Buzzword. Das wäre doch spannend für dich als Kunde. Das klingt toll, aber was heißt das denn konkret? Also High Performance heißt, dass wir arbeiten alle bis 10 Uhr abends, wir arbeiten am Wochenende, wir haben kein Privatleben und wechseln Mitarbeiter aus wie ein paar Fußballschuhe. Wenn sie abgetragen sind, kommt der nächste. Diese Organisation gibt es. Wollen wir eine solche Organisation oder wollen wir eine Organisation, in der jeder seine Leistung einbringen kann, weil wir die richtig guten Mitarbeiter haben, weil sie Know-how haben und wir einfach ihnen die Freiräume geben wollen? Also wir fragen uns ganz konkret, wie will ich meine Firma strukturieren? Ja, will ich Mitarbeiter nur kurzfristig verbrennen, so wie wir das in vielen Firmen sehen, um kurzfristig Leistung zu erfahren und die nächsten Mitarbeiter anzuheuern? Oder will ich ein dauerhaft stabiles System bauen? was eine ganz andere Grundlage bedarf und natürlich eine andere Struktur und eine andere Mitarbeiterbeteiligung. Also dann geht es darum, Teams so aufzusetzen und die Führungskräfte so zu befähigen, dass Teams miteinander arbeiten an den Schnittstellen und übergeordnet die Ziele kennen. Weil ich eben weiß, was ich bereit bin zu erreichen und mir schon Gedanken darüber gemacht habe, welche Ressourcen ich habe. Ist das in diesem Jahr machbar oder müssen wir uns einen Zeitraum von 3 Jahren nehmen? Sind wir bereits in Transformationen oder Veränderungsprozessen und wir würden das nur noch on top drauf werfen und quasi das Getriebe, das sowieso schon viel leistet, zu Überlast führen? Und das ist eine ehrliche, realistische Frage, die wieder an die vorherigen 2 anknüpft. Wenn ich also die Frage geklärt habe, was bin ich bereit zu tun, nicht nur, was ich mir wünsche, sondern was tatsächlich realistisch ist, dann kann ich mich fragen, wie ich das effektiv und effizient tue. Dann kommt die Methodenfrage und nicht zuerst. Dann kann ich mir natürlich die Frage stellen, was ist ein gutes Tool? Wen hole ich mir ins Boot? Wie befähige ich meine Führungskräfte? Aber die Frage ist dann quasi Mittel zum Zweck. Sie hilft dir einfach zu klären, welche sind die richtigen Wanderschuhe für diese Etappe, die ich gehe. Es müssen dann nicht die High-End-Wanderschuhe sein. Ich gehe erstmal die Etappe dieses Jahr bis auf 500 Meter. Wir machen Rast. Wir schauen, dass alles gut funktioniert. Wir haben Kunden, die wir bedienen. Wir entwickeln uns weiter, sodass die Firma nicht in Überlast kommt, die Organisation. Und nächstes Jahr, wenn die Winterpause vorbei ist, fangen wir mit der nächsten Etappe an. Und dann ist auch ganz, ganz klar, dass das Equipment, das ich mir hole, das Know-how, das ich mir reinhole, das Know-how, das ich mir selber in der Firma aufbaue, für diesen Zeitraum genügen muss und ich immer auf Sicht arbeite. Und dann justiere ich nach, ich kläre, wo stehe ich wieder als Organisation? Was will ich? Was sind die aktuellen Ziele? Hat sich im Markt etwas geändert? Haben wir unsere strategischen Ziele erreicht? Sind neue hinzugekommen? Sind Themen aufgekommen, denen ich mir gar nicht bewusst war, weil der Wandel eben immer kontinuierlich natürlich da ist? Und dann kann ich mich erneut fragen, was bin ich unter diesen neuen Rahmenbedingungen bereit zu tun? Was kann ich tun? Was ist realistisch? Was möchte ich tun? Und was brauche ich eben für diese Ziele? Und dann habe ich einen Wandel, den ich tatsächlich realistisch steuern kann und der plötzlich anfängt zu funktionieren. Das, was ich zu Beginn sagte, wenn ich Kunden in den Driver Seat bringe und die merken, oh, das funktioniert. Das ist nicht nur Geschwurbel. Da kommt nicht nur jemand und erzählt mir, wie toll die Welt da draußen ist, sondern was wir tun können, realistisch für unsere Situation, um unsere eigenen Ziele zu erreichen.
Das klingt so einfach irgendwie, so klar runtergebrochen und auch gar nicht so kompliziert. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass viele Organisationen sich diese Gedanken schon in irgendeiner Form machen, gerade wenn es um diese operative Tätigkeit geht, wie viele Leute staff ich auf das Projekt, wie viel Budget gebe ich da drauf, wie viel Zeit gebe ich mir und so weiter. Jetzt ist es, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass das trotzdem nicht immer so gut funktioniert, obwohl man sich diese Gedanken ja irgendwie auch gemacht hat. Und jetzt hatten wir ein paar Beispiele hier, die auch irgendwie so klar sind. Will ich Hybrid Work anbieten? Ja, okay, das ist irgendwie relativ greifbar und vielleicht kann ich das Warum auch noch relativ einfach durch einen Fachkräftemangel beantworten. Und dann staffe ich da halt einfach ein paar Leute drauf, die das dann umsetzen, eine Richtlinie bauen und die IT binde ich noch mit ein, damit die Rahmenparameter schaffen, irgendwie Haken dran, dann habe ich das Ganze umgesetzt. Ob dann die Organisation dadurch besser funktioniert oder nicht, sei nochmal dahingestellt. Das ist dann, glaube ich, nochmal eine ganz andere Art des Wandels, der dann auch gestaltet werden kann, die Arbeit an der Arbeitsmethodik zu arbeiten, die Büros vielleicht umzuorganisieren, Methoden umzubauen, Tools vielleicht auch einzuführen, die Hybrid Work dann fördern etc. Da sind wir dann häufig an solchen Baustellen, dass häufig nur dieser erste Schritt gemacht wird, aber der nächste dann häufig nicht mehr von der Organisation vorangetrieben wird und die Teams damit alleine gelassen werden. Aber lass uns mal ein bisschen kompliziertere Wandel irgendwie auch versuchen zu machen. Lass uns mal die Automobilbranche zum Beispiel nehmen. Der Wandel hin zu Elektromobilität. Jetzt ist das Ziel dahinter auch wieder irgendwie relativ klar. Jetzt könnte man sagen, okay, ich will halt ein Elektroauto bauen. Aber jetzt ist dieser Wandel in der Realität halt doch nicht so einfach, weil sich zum einen ganz viele Faktoren ständig ändern. Wir dieses Thema Elektromobilität, zum einen mussten da ganz viele neue Dinge auch entwickelt werden, dann so Thematik, wie reagieren die Menschen auf so Reichweiten, Angst, Batterie, wie sieht es mit der Umwelt aus, Ladeinfrastruktur, das heißt, da kommen ganz viele Faktoren mit rein, dann gibt es noch ganz viele Verbrenner aus, ja, nein, dann doch und dann wieder zurück und dann 5 Jahre später und dann doch wieder 5 Jahre früher und dann sieht es in jedem Land auch noch anders aus. Das heißt, dieser Wandel, dieses wohin ich gehe, das ist überhaupt nicht klar. Vielleicht gibt es eine grobe Vision und vielleicht glaubt man da irgendwie dran, dass das alles kommt. Aber zwischendurch verändern sich so viele Parameter, dass das, was ich plane, sich ja auch ständig wieder ändert. Und wie gehe ich denn damit in dem Wandel um? Also ich kann den Plan ja nicht alle 3 Tage verändern. Ich kann ja nicht ständig diese Fragen mir immer wieder neu stellen. Sondern irgendwann habe ich ja auch einfach keine Antworten mehr darauf, weil sonst würde ich ja in die richtige Richtung laufen, weil ich eine klare Vision habe, was mir einen klaren Vorteil bringt. Hier an der Stelle bin ich mal von außen getrieben und weiß eben nicht genau, was mir das was bringt. Was macht das mit dieser Organisation? Wie gehe ich dann da dran? Wie befähige ich die Leute mit dieser Ungewissheit, dass ich das Ziel eigentlich nicht so wirklich kenne, dann diesen Wandel trotzdem zu gestalten, weil ich weiß, dass ich ja trotzdem in diese Richtung laufen muss?
Die große Hürde oder eine der wirklich zentralen Herausforderungen, denen die Automobilbranche gegenübersteht, ist die sich immer ändernde Umwelt und die immer wieder zurückspulenden Ansprüche. Und zwar meine ich das mit Blick auf die Politik. Verbrenner aus, ja, Verbrenner aus, nein. Verbrenner aus jetzt, Verbrenner aus später. Subventionierungen, ja, doch nicht. Und darauf sich einzustellen, das ist schier unmöglich. Das ist nicht machbar. Wenn ich ein Commitment habe, wenn ich ein Go habe, wenn ich klare Rücksprachen getroffen habe, dann kann ich darauf bauen, auch auf mittelfristige Ziele bauen. Natürlich wird dir niemand sagen können, wie die Welt in 30 Jahren aussieht, aber wenn ich mit der Politik ausgehandelt habe oder wenn ich politische Parteien sagen, die nächsten 10 Jahre sind sicher, darauf könnt ihr bauen, dann kann ich mich auch als Organisation zunehmend darauf ausrichten und sagen, gut, ich gehe mehr in die Elektromobilität und fahre den Verbrenner zurück, kann das anteilig vielleicht noch einen Teil laufen lassen, um eben diese Technologie nicht aussterben zu lassen, weil sie immer noch Umsätze generiert und wir eben nicht wissen, wie es in 10, 15 Jahren ist. Aber hier ist ein deutliches Signal gesetzt worden, eine deutliche Marschrichtung gegeben worden und es wird auch entsprechend gehandelt. Wenn aber alle 2 Wochen eine Veränderung dahingehend passiert, ist eine Organisation handlungsunfähig, weil sie immer wieder umsteuern muss. Das ist so, als würde ich zu dir nach Hause kommen und sagen, pass auf, Florian, wir beide treiben jetzt Sport, ich bin dein Sporttrainer, wir bauen hier so eine kleine Matte im Wohnzimmer auf, das schiebe ich dir montags, wenn ich komme, zur Seite, kann die Couch hier an dieser Stelle stehen? Und du sagst, ja, die Couch darf hier an dieser Stelle stehen, das ist okay. Dann komme ich am Montag, wir treiben Sport, alles ist fein, alles ist gut. Einen Tag später komme ich wieder zu dir und sage, du Florian, wir machen heute Sport, aber die Couch will ich wieder woanders hinschieben. Und dann sagst du, ja, meinetwegen schieb die Couch woanders hin, fein. Mittwoch, Florian Sport wieder, du kennst das, Couch, ich will die wieder woanders hinschieben. Du wirst vermutlich schon beim dritten Tag dir denken, du mein Lieber, wir haben die jetzt 2-mal weggeschoben. Wie häufig noch? Also lass mich doch eine gewisse Form der Stabilität haben. Das wirst du vielleicht so nicht ausdrücken, aber du wirst mit Sicherheit genervt sein, dass ich immer wieder mit einer neuen Idee komme, mit wir müssen hier was ändern. Und das ist das, wo das Problem ist. Eine Organisation braucht Stabilität, um funktionieren zu können. Denn sie beliefert Kunden, interne, externe, mit physischen Produkten oder mit ihrem Nutzen, den sie ausliefert. Das kann sie nur, weil sie stabile Abläufe hat. Immer wieder, wenn ich in diese Abläufe eintrete und sie verändere, kommt eine Instabilität rein, kommt Chaos rein oder kommt Unklarheit rein. Und das führt zu Stress in der Organisation, zu Stress bei Menschen. Also müssen wir immer wieder uns auch darüber im Klaren sein, wenn wir etwas verändern, dann müssen wir das festigen und es muss eine Sinnhaftigkeit haben. Dazu könnten wir uns separat noch super lange austauschen. Großer Big Bang ist meistens wenig sinnvoll als kleine lernbare Schritte. Aber das, was in der Automobilbranche passiert ist, anstatt diese Stabilität zu schaffen, zu sagen, gut, das ist die Richtung, in der ihr agieren könnt und ihr könnt euch im Zuge dieser Unklarheit Stabilität bauen, nämlich sagen, ihr baut eine Strategie auf, ihr überlegt euch, in welche Marken ihr wollt und in welche Länder ihr wollt, wie sehr Elektromobilität pushen wollt, die wird immer wieder zunichte gemacht. Und dann habe ich kein stabiles Fundament oder kein sicheres Fundament, auf dem ich agieren kann. Ich bin dann immer reaktiv. Und solange ich reaktiv bin, kann ich nicht nach vorne gehen. Und das macht Handeln unmöglich. Das macht Planbarkeit auch unmöglich.
Ja, aber das ist ja gerade in der Welt, in der wir uns so ein bisschen befinden. Jetzt ist die Automobilbranche, glaube ich, ein sehr einfach zu verstehendes Beispiel. Aber diese Barney-Welt trifft ja viele Organisationen gerade, von Lieferengpässe, Lieferkettenprobleme, Krieg, Zölle etc. Also allein, wir nehmen jetzt hier gerade am 23. Januar auf. Die letzten Tage war USA, Trump und Grönland sehr präsent in den Medien. Die Aktien sind hoch und runter. Von angedrohten Strafzöllen bis hin zu zwei Tage später alles wieder weggenommen. Das ist ja etwas, woran man sich nicht festhalten kann. Und das ist ja mittlerweile eine gewisse Realität, die uns in der breiten Masse ja auch trifft. Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, also diese Ungewissheit ist immer da. Also die kriege ich momentan auch überhaupt nicht weg. Und die Frage ist, ob ich sie jemals wieder wegbekomme. Vielleicht in dem Ausmaß nicht mehr ganz so extrem, aber ich werde sie nie wieder vollständig wegbekommen wahrscheinlich. Wie schaffe ich es denn trotzdem, diesen Wandel dann auch voranzutreiben? Gerade wenn ich so ein paar elementare Fragen gar nicht so richtig klären kann. Also du hast eben von so Babyschritten gesprochen, also kleine Schritte zu machen, kleine Dinge zu verändern. Aber wie schaffe ich es denn auch als Führungskraft, eine gewisse Stabilität auch, also du hast gesagt, ich brauche Stabilität, ich brauche Sicherheit. Und irgendwo muss die herkommen. Und wenn die von außen nicht da sein kann, weil Politik versagt etc., dann muss ich sie intern durch die Führungskräfte ja herstellen. Wie schaffe ich das ganz genau?
Du hast es gerade schon gesagt, intern durch die Führungskräfte herstellen. Genau das würde ich super gerne aufgreifen. Die Stabilität würde ich vor allem an zwei Punkten sehen. In der strategischen Stabilität und Wandelbarkeit und Anpassungsfähigkeit und in der Stabilität und Anpassungsfähigkeit der Führungskräfte. Was heißt das konkret? Eine gewisse Stabilität und Anpassungsfähigkeit brauche ich in der Strategie. Die meisten werden es kennen, 70-20-10, das ist eine gängige Einteilung strategischer Ausrichtungen, also quasi Fokus auf den Kernumsatz der Organisation, auf die Kerngüter, 70%, 20 in quasi den erweiterten Beachhead, erweiterte Produkte, die zu den 70% der Umsatzgenerierung passen, und 10% sind häufig Themen, die die Organisation treibt, die völlig losgelöst sind vom Kerngeschäft. Das kann eine Form des Umgangs mit Unklarheit sein, mit Wandel in der Umwelt sein, mit Wandel auch in der Politik. Eine Organisation, ganz klar, muss Geld verdienen, beziehungsweise muss überlebensfähig bleiben, muss einen Nutzen stiften. Wir können die Couch nicht immer hin und her schieben. Deswegen habe ich eine stabile Strategie, die auf die nächsten Jahre ausgerichtet ist. Ich will aber nicht im Blindflug agieren oder nur mit Zuversicht, die Welt wird so bleiben, denn das wird sie nicht. Das sehen wir in den letzten Jahren, und die Geschwindigkeit, in denen sich Rahmenbedingungen ändern, sind meines Erachtens viel, viel größer und viel schneller als noch in den 80ern beispielsweise. Ergo kann ich strategisch darauf insofern reagieren, dass ja gut 10%, vielleicht auch 15% investiere ich in meine Strategie, um Neues auszuprobieren, um mit dieser Unklarheit im Markt zurechtzukommen, um vielleicht auch auf die Marktveränderung zu reagieren, zu sagen, das muss jetzt nicht unbedingt Gewinne erwirtschaften, sondern mir die Überlebensfähigkeit langfristig erhöhen. Das wäre auf der strategischen Ebene. Aber natürlich bedeutet das, weil du vorhin das auch gesagt hast, das klingt so leicht, aber natürlich bedeutet das Fokus oder Fokussierung in der Strategie und eine klare Konsequenz in der Umsetzung und eine Kaskadierung der Strategie in die Organisation. Und alle diese vermeintlich klaren Antworten sind viel anspruchsvoller, als sie klingen. Jeder, der in einer Organisation ist, nickt jetzt, glaube ich, gut und gerne, weil es klar, genau das ist unsere Herausforderung. Wir haben eine Strategie, die ist größer, als er jetzt gerade gesagt hat, die hat doch mehr Themen, die ist nicht runterkaskadiert, und vermutlich weiß der mittlere Manager oder die mittlere Führungsebene nicht genau, was er tut und wieso das auf die übergreifenden Ziele einzahlt. Und genau das ist das, was wir den Sand aus dem Getriebe rausholen können oder was Organisationen verbessern können. Die Antworten kennen wir meistens. Jetzt müssen wir den Mut haben und so ein bisschen den Staubsauger rausholen und den Sand aus dem Getriebe saugen. Das bedeutet tatsächlich, weniger strategische Themen manchmal zu verfolgen. Konsequenz und Klarheit dann wirklich in der Führungsebene durchzusetzen und in der Organisation durchzusetzen. Der zweite Punkt, du hast das genannt, ich habe es aufgegriffen, die Führungskräfte. Und da sind die Führungskräfte am Tragen. Strategie und Zusammenarbeit in einer Organisation, das sind ja nicht Maschinen, das sind Menschen. Menschen machen Arbeit. Das wird so häufig irgendwie so negiert, als würde ich in die Firma gehen, auf den Knopf drücken und dann würde irgendetwas passieren. Aber nein, der Mensch ist es, der diesen Mehrwert stiftet. Es sind Personen, die miteinander arbeiten. Personen, die befähigt werden müssen. Personen, die in den Driver Seat gehören. Das heißt, ich darf die Führungskräfte auch an diese Stelle bringen, in der sie verstehen, welche Strategie wir gehen, mitwirken können, mitdenken können,
mit in Zweifel stellen dürfen und sagen können, sehe ich nicht so. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg für die Organisation ist. Und natürlich muss ich mich dann fragen, wen und wie viele der Organisation binde ich ein? Denn wenn wir alle nur reden, können wir nicht arbeiten. Klingt plakativ, ist aber genau der Punkt. Wenn wir uns immer wieder in Meetings treffen und sagen, du, was ist denn jetzt die Strategie und wir das wöchentlich machen, haben wir nichts anderes als viele Gespräche und wenig Mehrwert, den wir in Arbeit investieren. Also darf ich genau da Strukturen bauen, in denen ich Mitarbeitern aus Teams die Möglichkeit gebe, mich einzubinden und zu verstehen, was die Strategie der Organisation ist, ohne die Organisation zu lähmen, indem wir immer nur in Gesprächen verhaftet sind. Und das sind für mich die zwei schönen Fragen.
Ja, da sind wir auf jeden Fall in der komplizierten und sehr komplexen Tätigkeit von Organisationen dann plötzlich drin, weil es dann doch nicht so klar ist, wie die Strategie ist. Und vor allem, und das, ich glaube, ich habe noch keine Organisation erlebt, wo das so klar ist, wo von der obersten Führungsebene die Strategiearbeit bei allen Leuten irgendwie sauber angekommen ist und alle Leute danach handeln. Es gibt in der Regel immer Führungskräfte, die das dann doch wieder anders sehen, in ihren Teams anders handeln, dann doch irgendwie nicht dran glauben, es anders verstanden haben, anders weitergeben. Und dann gibt es ja auch immer persönliche Ziele, dann hat man vielleicht 10 Produkte und dann ist ja auch schwer, in der Strategie zu entscheiden, welche von diesen 10 Produkten welchen Fokuspunkt vielleicht auch hat. Und dann vielleicht den KundenbetreuerInnen dann zu sagen, hey, folgende Art Kunden haben gerade Fokus. Wünschen sich ganz viele Leute, das tolle Buzzword Alignment, dann eben auch, woran sollen sie arbeiten? Was sollen sie tun? Was ist gerade wichtig? Und das sind häufig Fragen, die nicht immer gut beantwortet werden können oder so klar in der Definition beantwortet werden können, weil es eben halt manchmal auch sehr, sehr schwierig ist. Welche von meinen 10.000 Kunden haben denn jetzt einen Fokus? Welches Produkt ist denn jetzt gerade im Fokus? Und es wandelt sich natürlich auch manchmal ja auch von Quartal zu Quartal und dann ist es ja auch schwer, sich manchmal da gerade im Sales-Bereich dann auch darauf einzustellen. Dann baut man gerade Folien für Produkt A und bereitet sich vor, macht Sales-Pitches und im nächsten Quartal ist es plötzlich das andere Produkt und dann fängt man eigentlich gerade wieder von vorne an, obwohl man noch gar nichts geleistet hat. Und das ist sozusagen der Kern, diese Strategiearbeit, diese Klarheit in der Führung und diese Klarheit in der Kommunikation. Das ist, glaube ich, etwas, was schwer ist herzustellen. Das ist auch menschlich, dass man Dinge ja auch unterschiedlich versteht oder persönliche Präferenzen hat. Und dann kommen ganz viele Dinge. Jetzt könnte man einen riesen Fass aufmachen von individuelle Boni, persönliche Ziele, Menschlichkeit, Internationalisierung, Leute denken anders, die Firmenkultur etc., die da alles drauf einwirkt, die in irgendeiner Form da natürlich auch einen Einfluss drauf haben. Und da sind wir natürlich in einem Gefilde, was unfassbar schwierig ist, auch zu steuern und wo eigentlich die komplette Energie der Organisation, vor allem der Führung, dann reinfließen sollte. Gerade wenn wir uns in einem unsicheren Wandel befinden, müsste ich da deutlich mehr rein investieren. Und das ist etwas, ich lässt jetzt nicht unterstellen, dass das einige nicht tun, aber ich würde behaupten, dass wir alle, und da würde ich jetzt alle Organisationen in einen Topf werfen, bestimmt mehr dort rein investieren könnten oder sollten, damit es besser läuft, damit der Wandel doch besser gestaltet werden kann.
Ja, wenn mich Kunden fragen würden, du Raphael, was kann ich für dich mitnehmen, was kann ich für mich mitnehmen, worauf sollte ich achten, ohne dass du meine Firma kennst, dann würde ich vermutlich sagen, überprüfe deine Strategie, wie viel Klarheit hast du, Klarheit in der Ausrichtung, also worauf wollt ihr hinarbeiten, wo wollt ihr hin, ist das klar? Natürlich muss das nicht eine einzige Antwort sein. Sind das 3, sind das 4? Das mag alles gut und richtig sein, aber habt ihr diese Klarheit? Oder sind das 8 Themen oder 12 Themen? Also sind es potenziell zu viele? Und natürlich neben der Klarheit, habt ihr nur kurz- und mittelfristige Sachverhalte oder verfolgt ihr auch langfristige neue Ideen? Probiert ihr was aus? Und wenn ich diese Klarheit habe und sage, ich habe hier eine Fokussierung, doch, die liegt vor, das sind 3 bis 7 Sachverhalte, wir fokussieren uns und passen auch immer wieder an, manche kommen rein, manche gehen raus, aber diese Klarheit habe ich da, diesen Fokus, diese Fokussierung und Ausrichtung ist da, versteht die jeder. Und jeder meine ich mindestens in der ersten Führungsebene und der zweiten. Wieso mindestens? Weil das ja natürlich die Multiplikatoren sind, die diese Strategie mit anderen operationalisieren müssen. Ja, die das, was die Firma sich als Ziele gesetzt hat, dann umsetzen. Und da sollte Einigkeit vorliegen. Einigkeit, denn das ist das Wichtigste, was wir erreichen wollen. Stimmt, dem stimme ich zu. Und ich konterkariere das nicht. Ich arbeite nicht noch an zwei geheimen U-Boot-Projekten, habe da so ein anderes Projektchen, das finde ich auch ganz, ganz nett, sondern das sehe ich auch so. Oder da gehe ich mindestens mit. Und ich verstehe es auch. Mindestens mitgehen ist schön und gut, aber das kann ich ja nur, wenn ich wirklich diese Strategie durchdrungen habe. Und für beides braucht es ein bisschen Zeit. Und wenn ich unter Last arbeite, wenn viel zu tun ist, wenn Stress da ist, wenn sich irgendwas im Markt geändert hat, eine Krise da ist, dann kann ich nicht noch am System arbeiten. Dann fehlt mir die Zeit, mich wirklich hinzusetzen, mir die Strategie anzusehen, zu sagen, okay, Hand aufs Herz, wir haben zu viele Themen und nicht allen sind diese Themen ganz klar und sie können sie nicht wirklich umsetzen. Das verstehe ich, das versteht doch jeder. Aber irgendwann mal müssen in Anführungszeichen gesetzt, irgendwann mal kann sich nur etwas ändern, wenn wir uns hinsetzen und sagen, okay, wir müssen uns mal hinsetzen, wir müssen uns etwas Zeit rausnehmen, vielleicht stoppen wir diese ein, zwei Projekte, weil sie sowieso nicht wirklich erfolgreich sind und nicht so ganz ernst auf unser Produktportfolio einzahlen. Und die gewonnene Zeit nutzen wir, um Klarheit in Strategie zu entwickeln und uns Schritt für Schritt diese in die Firma zu tragen.
Ja, bei uns heißt häufig Strategie, also bei uns bei Seiwald heißt Strategiearbeit auch immer, eigentlich die Dinge zu definieren, die wir nicht machen, anstatt die Dinge zu definieren, die wir gerade tun. Es ist immer auch einmal ist es viel schwieriger, Dinge zu definieren, die man nicht tut, also loslassen. Weil die Dinge, die man dann tut, die sind in der Regel auch immer viel einfacher auch dann zu definieren und in der Klarheit dann nachher umzusetzen. Aber die Dinge sein zu lassen, zu sagen, ich lass mal Produkt B jetzt sein, das ist in der Organisation immer viel schwieriger auch umzusetzen, weil da arbeiten ja auch Leute dran oder hängen auch im Zweifel emotional dran, weil sie es entwickelt haben, weil sie es schon 100-mal verkauft haben, weil sie das Marketing dafür gemacht haben und so weiter oder weil sie das Produkt so toll finden und Kunden gerne darüber sprechen. Und das ist etwas, was, glaube ich, sich jeder auch nochmal fragen sollte. Lasse ich die richtigen Dinge sein? Also höre ich wirklich darauf? Oder Strategiearbeit sollte immer sein, Dinge nicht tun zu müssen. Und dass halt Organisationen, wenn sie unter Last sind, können sich nicht wandeln. Das würde ich per se erstmal unterstreichen. Ich glaube aber, dass viele Organisationen per se momentan einfach immer unter einer sehr hohen Last sind, einfach durch sehr viele externe Faktoren. Und wir das auch nicht so leicht immer wegkriegen. Und wir können jetzt auch nicht einfach mehr Personal einstellen, um diese Laster wegzubekommen. Und wir können jetzt nicht einfach auch KI drüber werfen, um dann zu sagen, wir sind jetzt irgendwie viel effizienter und haben jetzt plötzlich irgendwie 10% mehr Freiräume. Da ist die letzten Jahre natürlich auch viel einfach, ja, vielleicht auch ein bisschen verschlafen worden in manchen Organisationen, da Freiräume zu schaffen. Nichtsdestotrotz, das Einzige, was da hilft, und das würde ich jetzt mal so als Konsequenz aus dem, was du gesagt hast, rausziehen, ist brutale Vereinfachung und brutale Klarheit reinzubringen und kleine Schritte zu machen. Wenn ich unter Last bin, ich muss ja irgendwas tun, ich kann ja nicht zusammenbrechen, dann mit dem ganz Einfachen, mit dem ganz Klaren anzufangen, wo ich wirklich, wirklich explizit auch Veränderungen hervorrufen kann und dran arbeiten kann und nicht die 50.000 Sachen zu machen, sondern eine Sache, die mich morgen sofort vorwärts bringt und dann übermorgen die nächste eine Sache, die mich vorwärts bringt.
Das würde ich mitnehmen. Die Frage ist für mich, ist das notwendig? Ist das notwendig? Die kann wirklich Klarheit schaffen. Das, was du sagst, auf die Strategie kann ich 100% unterstreichen. Eine gute Strategie hilft deinem Management, Nein zu sagen. Denn du kannst alles, was du tust, idealerweise dagegen halten und sagen, zahlt das auf die Strategie ein? Ist es wirklich das, was wir tun sollten? Klar, bei irgendwelchen Kundengesprächen, das ist zu kleinteilig, das wäre albern, das dagegen zu halten. Aber ich meine größere Projektentwicklungen, die nächsten 2-3 Wochen, die könnte ich spätestens dagegen halten und sagen, zahlen die nächsten Kundentermine, zahlt die Fernreise, zahlt diese Produktentwicklung, zahlt das Meeting, die größeren Ideen, die mehrere Wochen dauern würden, zahlen die wirklich auf diese große Strategie ein? Die kann ich dagegen halten. Eine gute Strategie, eine Klarheit in der Strategie hilft mir in der Führung und bei den Mitarbeitern, Nein zu sagen. Nein zu den unwichtigen Themen. Und da bedarf es Konsequenz. Und die zweite Konsequenz ist dann natürlich zu sagen, na, ich kann mir nicht neue Mitarbeiter backen, ich kann sie mir nicht einfach einstellen, ich kann die Umwelt nicht ändern, ich kann die Verträge nicht ändern. Lieber Berater, was mache ich denn jetzt? Gib mir doch mal eine Antwort, die realistisch ist für mein Umfeld und nicht einfach nur so Plattitüden, die Plattitüden bietet. Und da ist es konsequent, Schritt für Schritt zu gehen. Kannst du die Strategie dir ansehen und meinst du, wir können da etwas eindampfen? Hast du da Ressourcen, die quasi zu viel sind? Nehmen wir an, der Kunde sagt nein. Im Regelfall erlebe ich, der Kunde sagt am Anfang nein. Und wenn er ganz, ganz fokussiert drauf blickt, erlebt er ein halben Jahr, dreiviertel Jahr andere Wirkungen. Aber sagen wir mal, er sagt nein. Er sagt, nee, das ist alles, das ist gesetzt. Das steht, das muss ich machen, das ist wichtig. Dann würde ich bei der Führung anfangen, sei es bei einer Niederlassung, und überlegen, worauf fokussieren wir uns? Wo kann ich ein bisschen Zeit rausholen? Und es wird sich Zeit finden und Ressourcen finden, ohne dass Mitarbeitern Überlast sind. Nicht in jedem Team, nicht bei jedem Menschen, aber ich finde dir das in der Organisation. Ich finde dir quasi Verschwendung. Verschwendung an Zeit, Verschwendung an Geld oder Verschwendung an Ressourcen. Und sagt, ach stimmt, das können wir einsparen. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Wenn wir das lassen und an der anderen Stelle noch was lassen und die Schnittstellen, die Zusammenarbeit mit den Teams ein bisschen verbessern und ein bisschen mehr Klarheit haben, stimmt, da gewinnen wir 3-4 Tage. Bei 2 Teams, bei 5 Teams ja noch mehr. Und wenn sich das langsam etabliert, in 3-4 Wochen, in 2-3 Monaten, dann ist die Organisation immer weniger aus dieser Überlast raus. Wenn ich das dann immer weiterspiele, schaffe ich es zumindest, dass die Organisation erstmal nicht in Überlast ist. Ja? Und ich habe ein stabiles, funktionierendes, gutes System. Und dann kann ich darauf aufbauen und mir überlegen, so, es funktioniert gut, ich habe die Überlast raus, die Schnittstellen funktionieren gut miteinander, ich habe den Fokus in der Zusammenarbeit, das ist die Klarheit in den Zielen, in den Umsetzungen, wir sind ein bisschen effektiver. Was mache ich jetzt damit? Und dann kann ich anfangen, an der Organisation ein bisschen zu arbeiten. Nicht die ganze Firma, vielleicht 1-2 Leute, vielleicht ein bisschen im Team. Das ist natürlich sehr individuell, aber das wäre ein Schritt für Schritt Vorgehen, ohne plakativ zu sagen, jeder kann das, sondern mit einem ganz klaren Schritt für Schritt Vorgehen, mit einem ganz klaren Plan, wie nähere ich mich dieser Komplexität Organisation.
Also aufräumen, Keller aufräumen, Klarheit schaffen, Platz schaffen in der Organisation, Freiräume gestalten. Ich fasse noch so ein bisschen zusammen. Also wichtig ist, weg von und hin zu Thesen zu formulieren. Besser sind immer hin zu Thesen, weil weg von hat die Gefahr, dass wenn ich etwas weg von möchte und dann so ein bisschen weggehe davon, und dann häufig schon in so einem Vakuum lande, dass ich sage, okay, Wandel getan, tut nicht mehr so weh, bleibe ich stehen. Gut ist immer, wenn ich von einem Weg von auch in einem Hinzu-Modus, also in eine Vision dann reinkomme. Wenn ich den Wandel aktiv gestalten will, muss ich vor allem erstmal Klarheit, Fokus und Struktur in meiner Organisation schaffen und vor allem an den kleinen, einfachen Dingen arbeiten und erstmal aufräumen, damit ich Freiräume habe, nicht in der Überlast drin bin. Und dann sollte ich ganz klar an dem Thema Strategie arbeiten. Und du hast pauschal ja auch schon so ein bisschen gesagt, wenn du einen Tipp geben könntest, ohne die Organisation gesehen zu haben, dann ist die Energie wahrscheinlich immer gut, auch in der Strategiearbeit aufgehoben, da reinzuschauen, stimmt das, was wir gerade machen? Machen wir zu viel? Machen wir zu wenig? Lassen wir die richtigen Dinge auch sein? Also machen wir gewisse Dinge auch explizit nicht, um Freiräume zu schaffen, um da Fokus und Klarheit reinzubringen? Und dann eben auch an den Führungskräften oder mit den Führungskräften zu arbeiten, eine klare Kommunikationsstrategie zu haben, damit die Mitarbeitenden sich auch an etwas festhalten können, damit sie, wenn sie ihren Alltag gestalten können, sagen können, okay, auf welches strategische Ziel zahle ich denn hier ein und welche Rahmenparameter habe ich denn? Das muss nicht immer ganz explizit sein, so im Sinne von, da steht jetzt eine Regel an der Wand und daran hast du dich zu halten. Das können manchmal auch einfach Prinzipien sein, Werte, die man festlegt dadurch, an denen sich dann Teams, vielleicht auch wieder selbst organisiert, letztlich ausrichten können. Das sind so die Punkte, die ich jetzt hier mitgenommen habe aus dem Gespräch. Und das klingt so einfach, ist im Kern aber super, super harte Arbeit. Und du hast schon gesagt, manchmal fängt das wirklich bei einem Team an, um zu gucken, ob man da irgendwie in einem Monat einen Tag freiräumen kann, um zu gucken, dass man das eben vielleicht bei 10 Teams macht und dann 10 Tage frei bekommt und mit den 10 Tagen dann wieder den Wandel aktiv gestaltet und versucht, diese Freiräume auch zu nutzen.
Hab ich was Behaltet euch den Spaß an der Arbeit bei. Wenn ich gerne zur Arbeit gehe, wenn quasi die Rahmenbedingungen mich beteiligt sein lassen, wenn ich meine Wirkung entfalten kann, dann schafft das die Organisation. In der Organisation arbeiten so viele Experten und Expertinnen, so viel Know-how. Das Know-how gilt es zu bergen und tatsächlich beteiligen zu lassen. Und ich erlebe häufig, dass das die halbe Miete schon bereits ist. Das Know-how zu nutzen, das ich in der Firma habe, die begeisterten Mitarbeiter zu nutzen, zu sagen, hey, du wolltest, du willst, du kannst, lass uns gemeinsam überlegen.
Da würde ich sagen, lass uns loslegen mit dem, was wir haben. Wir haben bestimmt schon gute und richtige Leute bei uns in der Organisation. Damit können wir gemeinschaftlich viel erreichen, wenn wir Klarheit und Fokus reinbringen. Und das sollten wir jetzt tun. Ihr habt die Folge gehört mit Raphael. Lasst uns loslegen. Lasst uns den Wandel aktiv gestalten. Wir müssen nicht feststecken. Falls ihr mal Lust habt, das Thema Strategiearbeit vielleicht nochmal ein bisschen zu beleuchten, ich zeige immer gerne jedem, wie wir das hier bei Cyber tun. Gibt es auch schon Vorträge online von mir, aber sprecht mich da sehr gerne einfach auf LinkedIn mal an, dann zeige ich euch mal, wie wir das hier intern auch so ein bisschen abbilden, um da einen Fokus für die Teams reinzubringen, falls ihr mal irgendwie ein praktisches Beispiel braucht oder vor allem mal irgendwie ein bisschen ja, Austausch braucht in dieser Richtung, wenn ihr da vielleicht noch gar nichts bisher gemacht habt. Da stehe ich gerne zur Verfügung bei einem digitalen Kaffee oder ihr kommt mal vorbei und trinkt einen realen Kaffee mit mir. Und dann zeige ich das sehr, sehr gerne einmal. Raphael, für dich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du deine Insights hier geteilt hast, dass wir so viel Klarheit heute in den Dienstag hier reingebracht haben. Und ich hoffe, ihr da draußen habt ein bisschen Fokus und ein bisschen Klarheit mitgenommen. Falls ja, lasst mir gerne irgendwie Feedback zu der Folge da. Ihr könnt dem Raphael oder mir gerne direkt auf LinkedIn schreiben oder ihr wendet euch einfach an modernwork@cybert.group und schreibt mir eine E-Mail mit euren Fragen, euren Ängsten, euren Sorgen, euren Herausforderungen. Und dann werde ich das auf jeden Fall beantworten. Und ansonsten würde ich sagen, hören und sehen wir uns hoffentlich nächste Woche zu einer neuen Folge wieder und versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Danke euch, danke
Florian, Raphael. Lieben Dank.
Macht's gut.